SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Erst die Silicon Valley Bank, dann die Credit Suisse. Und was kommt noch? Nach Ansicht der Wirtschaftsweisen ist die Lage beherrschbar und die Finanzmarktstabilität trotz der jüngsten Turbulenzen auf dem Bankenmarkt nicht gefährdet. Doch die Nervosität ist groß, zumal die deutsche Wirtschaft immer noch mit den Nachwehen der Corona-Krise und den Kriegsfolgen zu kämpfen hat. Deshalb rechnet der Sachverständigenrat der Bundesregierung in diesem Jahr auch nur mit einem Mini-Wachstum von 0,2%. Aus Berlin berichtet Michael Weidemann.
Im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung ein wenig zulegen. Mit 1,3% rechnen die Professorinnen und Professoren für 2024. Obwohl sich die Energiekrise im auslaufenden Winter nicht annähernd so negativ ausgewirkt hat, wie zunächst befürchtet, beeinflussen andere Faktoren die Lage in Deutschland negativ. Die weiter steigenden Preise zum Beispiel und die anziehenden Zinsen, erklärt Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates.
Zusammenfassend kann man sagen, dass trotz der leichten Aufhellung, vor allem der inflationsbedingte Kaufkraftverlust und die schlechteren Finanzierungsbedingungen verhindern, dass der Aufschwung in diesem und im kommenden Jahr stärker ausfällt.
Die Inflation hält sich 2023 mit einem Plus von 6,6% noch beinahe auf Vorjahresniveau, auch wenn sie ihren Höhepunkt vom vergangenen Herbst überschritten zu haben scheint. Die Tarifabschlüsse sind zwar ebenfalls überdurchschnittlich hoch, können aber nicht für einen kompletten Ausgleich sorgen. Die Inlandsnachfrage zeigt sich eher schwach. Lichtblicke bieten lediglich die gesunkenen Preise im Großhandel und die stabilisierte Energieversorgung. Weitreichende Folgen der jüngsten Bankenkrise in den USA und der Schweiz dagegen seien nicht zu befürchten, glaubt die in Kalifornien lehrende Finanzmarktökonomin Ulrike Malmendier.
Wir sehen keine Gefährdung der Finanzmarktstabilität. Wir sehen, dass der Interbankenmarkt weiterhin sehr gut funktioniert. Wir sehen, dass die Versorgung der Realwirtschaft mit Krediten gesichert ist. Und wir möchten darauf hinweisen, dass die Situation wirklich eine ganz andere ist als in der Finanzkrise 2008, wo weitgehend wertlose Finanzprodukte, die auf den Immobilienmärkten basierten, auf den Bilanzen der Banken standen.
International bleibt die Gemengelage für die Zukunft der heimischen Wirtschaft dennoch risikoreich, wie die Expertinnen und Experten betonen. Um langfristig bestehen zu können, sei es wichtig, nicht nur auf geringe Kosten zu setzen und daraus entstehende einseitige Abhängigkeiten von Ländern wie China zu übersehen, betont die Wirtschaftsökonomin Veronika Grimm. Und während neue Handelspartner gewonnen werden müssten, stünde die deutsche Wirtschaft gleichzeitig vor der Herausforderung, die Energiewende zu finanzieren.
Es muss ganz, ganz viel passieren in Sachen Investitionen bei gleichzeitig richtig der Diversifizierung mit Blick auf die China-Risiken. Das heißt, wir sind da in einem sehr herausfordernden Fahrwasser. Das bedeutet aber nicht, dass das Fundament der deutschen Wirtschaft schwächelt. Also es gibt viele hochqualifizierte Menschen, hohe Technologiekompetenz, aber man muss jetzt auch schauen, dass man das, was an Potenzial da steckt, auf die Straße bringt.
Ähnlich sieht es die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Ihr Hauptgeschäftsführer Martin Wanzl bestätigt die Prognose des Sachverständigenrates, es werde in diesem Jahr wohl auf ein Nullwachstum der deutschen Wirtschaft hinauslaufen. Vor allem, weil der dringend erforderliche Investitionsschub derzeit ausbleibe, so Wanzleben.
Über das heute vorgelegte Gutachten der Wirtschaftsweisen berichtete Michael Weidemann. Kennen Sie das? Kaum ist die Gewährleistung für den Wäschetrockner oder die elektrische Zahnbürste abgelaufen, schon ist das Gerät kaputt. Zufall oder nicht, ärgerlich ist es allemal. Zumal Reparaturen in der Regel aufwendig und teuer sind, deshalb landen viele Elektrogeräte direkt auf dem Müll. Damit sich das ändert, will die EU-Kommission das Recht auf Reparatur stärken. Demnach sollen Hersteller und Händler verpflichtet werden, Reparaturen auch nach Ablauf der Garantiezeit durchzuführen, wenn es technisch möglich ist und günstiger als ein Ersatz. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Seit 2 Jahren müssen Hersteller ja schon Anforderungen für die Reparatur von bestimmten neuen Elektrogeräten erfüllen. Was hat sich seitdem getan?
Da geht es bisher vor allem um Großgeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen oder Fernseher. Für die müssen Ersatzteile noch lange nach dem Kauf lieferbar sein, bei Waschmaschinen sogar bis zu 10 Jahre lang. Außerdem müssen Ersatzteile innerhalb von gut 2 Wochen geliefert werden und mit haushaltsüblichen Werkzeugen ausgetauscht werden können. So soll jeder und jede von uns zumindest bei nicht kritischen Bauteilen wie Türen oder Scharnieren Reparaturen selbst vornehmen können. Und aufwendigere Reparaturen durch Handwerker sollen dann auch einfacher möglich sein.
Der EU geht das aber noch nicht weit genug, gerade beim Smartphone haben haben viele von uns ja die Erfahrung gemacht, dass Reparaturen kompliziert und teuer sind. Haben sich die Hersteller denn schon bewegt und wo liegen eigentlich die Probleme?
Es gibt Hersteller und Modelle, da sind Reparaturen durchaus möglich. Das bekannteste Positivbeispiel, das ist das Fairphone. Das gibt es mittlerweile seit 10 Jahren und im aktuell 4. Modell lassen sich, abgesehen von der Hauptplatine, also dem Herzstück des Handys, fast alle Teile einzeln austauschen. Also Display, Kameras, Batterie und so weiter. Und die einzelnen Bauteile gibt's für maximal 80 Euro. Vor kurzem hat auch Nokia ein neues Modell vorgestellt, bei dem unter anderem Bildschirm, Akku und Gehäuse einfach ausgetauscht werden können, für jeweils maximal 50 Euro. Und selbst Apple bietet für seine neuesten beiden iPhones eine ganze Menge Ersatzteile zum Selbstreparieren an. Da liegen wir dann aber ruckzuck bei mehr als 300 Euro. Und man muss ehrlicherweise dazu sagen, in den meisten Fällen bringen Reparaturen bisher nur was an neueren Geräten. Denn selbst wenn ich Display oder Akku noch tauschen kann, nach spätestens 5 Jahren gibt's ja häufig keine Software-Updates mehr.
Und es bleibt dabei, oft ist es günstiger, sich gleich was Neues zu kaufen, als was Altes zu reparieren. Wie könnte man dieses Dilemma denn lösen?
Es gibt zumindest verschiedene Ideen. Zum Beispiel einen sogenannten Reparaturbonus. Den gibt's jetzt schon in Österreich, in Frankreich oder auch in Deutschland, in Thüringen oder in Leipzig. Da können Menschen, die ein Smartphone oder einen Toaster reparieren lassen, sich hinterher teils bis zur Hälfte ihrer Kosten erstatten lassen. Genauso einen Reparaturbonus, den fordern beispielsweise auch die Verbraucherzentralen für ganz Deutschland, um Reparaturen attraktiver zu machen und damit der Wegwerfmentalität etwas entgegenzusetzen. Einen alternativen Ansatz gibt es beispielsweise noch in Schweden. Da gilt für Reparaturen eine niedrigere Mehrwertsteuer. Es sieht aktuell aber eher nicht danach aus, dass es solche Pläne auch für Deutschland gibt.
Am günstigsten wäre es natürlich, die Geräte selbst zu reparieren, aber nicht jeder ist handwerklich begabt. Wo kann man sich Hilfe holen?
Das kommt am Ende darauf an, ob ich mir zumindest kleine Reparaturen zutraue oder ob ich wirklich zwei linke Hände habe. Wer sich mit ein bisschen Hilfe an der Reparatur traut, der wird in der Regel im Internet fündig. Da gibt's jede Menge Anleitungen und Videotutorials. Oder man geht in ein sogenanntes Repair-Café. Da kann man dann mit Hilfe von meist technisch versierten Ehrenamtlichen gemeinsam an seinem Gerät arbeiten. Aber es gibt auch Dienstleister, die sich dann um die komplette Reparatur kümmern. Kostet natürlich ein paar Euro mehr. In der Regel ist das Ersatzteil selbst aber der teurere Posten.
Die EU will das Recht auf Reparatur stärken. Informationen von Alexander Winkler. Viele Menschen in Baden-Württemberg mussten heute erneut mit Einschränkungen leben. In Stuttgart, Karlsruhe, Reutlingen und in der Bodenseeregion blieben heute hunderte Kitas, Bürger, Büros und Bäder geschlossen. Betroffen war auch der Nahverkehr. In zahlreichen Kliniken mussten Behandlungen verschoben werden. Auf der Kundgebung in Stuttgart bekräftigte Verdi-Landesbezirkschef Gross die Lohnforderungen für den öffentlichen Dienst. Gilly Hensoldt berichtet.
Zur Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz heute hat Martin Gross eine Spätzle-Tüte mitgebracht. Die zieht der Chef von Verdi Baden-Württemberg jetzt aus seinem Rucksack und erklärt, was es damit auf sich hat.
Sie wissen ja, Schwaben gehen ohne Spätzle nie aus dem Haus. Man kann viel über Statistik sprechen in diesen Tagen, aber das zeigt es ganz deutlich. Diese Tüte konnte ich mir vor 2 Jahren fürs gleiche Geld, kann ich heute nur 70% von der Tüte kaufen. So enorm hat die Preissteigerung zugeschlagen bei den Grundlebensmitteln.
Vieles ist teurer geworden. Ein Grund, warum Verdi in der aktuellen Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst 10,5% mehr Geld fordert. Mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Davon sollen vor allem Beschäftigte mit geringeren Einkommen profitieren. Ein Ziel, das die Streikenden auf dem Schlossplatz unterstützen.
Ich streike für die niedrigen Gehaltsstufen, dass die mehr Geld bekommen und auch in Stuttgart leben können.
Ich habe mehr Ausgaben, ne, und das rechnet sich nicht mehr. Das macht keinen Spaß mehr. Ne.
Weil alles teurer geworden ist. Und wir viel arbeiten.
Die Streikbereitschaft bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sagt Verdi-Chef Martin Gross, sei hoch in dieser Tarifauseinandersetzung.
Wir werden in manchen Städten regelrecht überrannt. Ich war gestern in Tübingen, da haben wir mit 900 Teilnehmern gerechnet. Am Schluss waren es fast 1800. Wir erleben Streiks in Gemeinden, die bisher nie gestreikt haben. Gestern in Eppingen, in Laufen am Neckar. Und von daher bin ich nicht bange, dass wir auch weiterhin zulegen können.
Nächste Woche werden die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, also die Verantwortlichen von Bund und Kommunen und Verdi, erneut verhandeln. Ob Ob sich beide Parteien kommende Woche einigen? Die Streikenden in Stuttgart sind da geteilter Meinung.
Ich bin jetzt schon sehr zuversichtlich, nach dem, was man hier so sieht, wie viele Leute hier jetzt schon sind an den ganzen Streiks.
Also nach der Einigung, was die Post jetzt rausgehauen hat, bin ich schon sehr zuversichtlich.
Nächste Woche noch nicht, aber da wird es Streiks geben, mehrere Tage im Stück mal. Vorher tut sich nichts.
Wenn Gewerkschaft und Arbeitgeber nächste Woche keine Lösung finden, dann dürften weitere Streiktage wie der heute folgen.
Aus Stuttgart der Bericht von Gilly Hensoldt. Die kommunalen Arbeitgeber haben die Warnstreiks als völlig überzogen kritisiert. Die Aktionen seien unverhältnismäßig und treffen unbeteiligte Dritte. Am Abend wird die amerikanische Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Finanzexperten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins trotz der Bankenpleiten um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Vor diesem Hintergrund halten sich die Anleger heute zurück.
Waren Händler über lange Strecken an diesem Handelstag relativ gelassen, so nahm die Nervosität gegen Handelsende wieder zu. Der DAX schloss nur leicht im Plus mit 0,1 Prozent, stieg auf 15.216 Punkte. Alle Augen auf die Fed, auf die US-Notenbank. Um die Inflation zu bekämpfen, muss sie die Zinsen weiter anheben. Aber höhere Zinsen bedeuten gerade Stress für die Finanzbranche. Eine Gratwanderung. Morgen entscheidet auch die britische Notenbank über die Leitzinsen. Auch da dürfte es mit der Zinsserie weitergehen angesichts einer Inflationsrate von 10,4 Prozent im Februar. Höhere Zinsen und die Bankenkrise belasten auch die Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft dürfte in diesem Jahr nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent schaffen, hinkt damit anderen Industrieländern deutlich hinterher. Zum Devisenmarkt, der Euro hat sich erholt. Der Euro notiert bei knapp einem Dollar 08. Dorothee Holz, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
SWR aktuell, Wirtschaft.
Hi, hier ist Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion mit einem kurzen Hinweis in eigener Sache. Unseren Podcast SWR Aktuell Wirtschaft gibt's ab sofort exklusiv in der ARD Audiothek und auf swraktuell.de. Das heißt, auf allen anderen Podcast-Plattformen wird die Ausspielung ab sofort beendet. Die ARD Audiothek, das ist die Audio-App der ARD. Es gibt sie im App Store, im Play Store und natürlich im Internet unter www.ardaudiothek.de. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch da treu bleibt. Tschüss!